Die Radio Wissen. Update.
Wir brauchen ein neues Abkommen zwischen der internationalen Gemeinschaft, vor allem Europa und Syriens Nachbarn. Ohne Ausbildung für ihre Kinder, ohne Zugang zum Arbeitsmarkt und Schutz vor Armut werden mehr und mehr Syrer nur eine Option sehen, weiterzuziehen.
Antonio Guterres wird als UNO-Flüchtlingskommissar Ende des Jahres abgelöst und hat zum Abschied nochmal an die internationale Staatengemeinschaft appelliert, mehr für Flüchtlinge aus Syrien zu tun. Die Situation dort und im Irak ist Thema in diesem Update. Ich bin Anne Zuber. Hallo zusammen.
Update.
Der UNO-Sicherheitsrat hatte am Wochenende einen verbindlichen Friedensfahrplan für Syrien beschlossen. Regierung und Opposition sollen im Januar miteinander sprechen. Guterres forderte jetzt nicht nur mehr Hilfe für die Nachbarstaaten Syriens. Sein Appell richtet sich auch konkret an die europäischen Staaten.
Wenn es so weitergeht wie zurzeit, dann fürchte ich nicht mehr nur um das Leben der Flüchtlinge, sondern auch um die Zukunft des europäischen Asyls. Einschränkende Maßnahmen verbreiten sich wie ein Virus, der auch andere Teile der Welt zu infizieren droht.
In die Europäische Union, das hat das UNO-Flüchtlingshilfswerk UNHCR heute bekannt gegeben, sind dieses Jahr mehr als 1 Million Menschen geflohen. Das sind 4-mal so viele wie im Jahr davor, alleine 500.000 Menschen aus Syrien. Von dort und aus dem Irak kommen heute aber auch verhalten positive Meldungen. Der britische Fachverlag Jane's schätzt, dass das Gebiet der Terrormiliz IS von Januar bis Anfang Dezember um 14% geschrumpft ist. Die Terrororganisation hat demnach jetzt eine Fläche unter Kontrolle, die in etwa so groß ist wie die Tschechische Republik. Allerdings sind große Teile davon Wüste. Nach Ansicht von Korrespondent Peter Steffe kann man zwar noch nicht von einem Wendepunkt sprechen, aber der IS sei gehörig unter Druck geraten und könne Waffen und Kämpfer nicht mehr so leicht hin und her bewegen.
Zumal sie ja beispielsweise zwischen Raqqa und Mosul am Sinjar-Gebirge vor einigen Wochen ja die Stadt Sinjar verloren haben. Und diese Stadt liegt ja an einer wichtigen Transferroute für eben Waffen und Kämpfern des IS.
Außerdem haben laut der britischen Studie vor allem kurdische Einheiten im Norden von Syrien Gebiete zurückerobert, zum Beispiel die Städte Kobane und Abjad. Im Irak wurde der IS aus Tikrit zurückgedrängt und hat große Ölraffinerien bei Baiji verloren. Allerdings erklären die Analysten auch, in anderen Gebieten ist der IS stärker geworden. Eines davon ist die Stadt Ramadi im Westen des Irak, seit Mitte Mai in der Hand der Terrormiliz und vor allem deshalb strategisch wichtig, weil von da zwei wichtige Autobahnen nach Syrien und Jordanien führen. Dort hat die irakische Armee jetzt einen Großangriff gestartet und ist ins Zentrum der Stadt vorgedrungen. Von mehreren Fronten aus seien die irakischen Truppen in das Zentrum von Ramadi vorgerückt, das meldet ein Sprecher der Einsatzkräfte. In den kommenden 72 Stunden soll die Stadt vollständig befreit werden. Knapp 300 IS-Kämpfer verschanzen sich nach Angaben des irakischen Militärs im Moment in Ramadi und sie nutzen Zivilisten möglicherweise als menschliche Schutzschilde, erklärt eine Korrespondentin der BBC.
I've been speaking to local journalists there and one of them told me that this morning the humanitarian situation there, Philippa, is really deteriorating because the government, what they did is over the past 3 days, they've been calling for civilians and families to get out of the city, but they couldn't because ISIS have prevented them from doing so.
Der IS halte die Bevölkerung davon ab, aus der Stadt zu fliehen. Das wirft auch die irakische Regierung der Terrormiliz vor. Seit Wochen kämpfen die irakischen Truppen darum, das Gebiet zurückzuerobern, mit Hilfe von Luftangriffen der internationalen Koalition unter Führung der USA. Bis jetzt hat sie es allerdings kaum geschafft, die Nachschubwege des IS abzuschneiden.
Kein Kommentar. Doch. Meinung.
Die Meldung, dass der IS laut einer Studie zurückgedrängt werden konnte, sorgt auch im Netz für Diskussionen. Userin Xandora schreibt auf tagesschau.de, die Meldung solle wohl der Seelenmassage zu Weihnachten dienen. Die geschichtliche Erfahrung lehrt aber, dass solche Gebilde wie der IS dann ihre Aktivitäten woanders priorisieren. Wo, das kann man sich leicht vorstellen. Auch DD1962 ist skeptisch. Ich denke, es spielt keine große Rolle, wie groß das Gebiet des IS ist. Solange er über ein nennenswertes Territorium verfügt, bleibt er gleich gefährlich. Nur mit massivem Einsatz gut ausgebildeter Bodentruppen wird er wirklich zu schlagen sein. Auf spiegel.de kommentiert Johannes Rabe: Es ist doch lächerlich zu behaupten, der IS hätte eine Niederlage erlitten. Welches Land, welche Armee kann 2 Jahre US-Bomben überleben? Wahrscheinlich keine. Das zeigt, wie stark der IS ist. Eine Niederlage wäre der Verlust von Mosul oder Ramadi. Und bei Facebook fragt Mario Müller, ist das jetzt die benötigte Erfolgsmeldung, nachdem die Bundeswehr jetzt auch im Einsatz ist? Nicht auszudenken, wie die an Boden verloren hätten, wenn wir ihre Nachschubwege aus der Türkei und Saudi-Arabien abgegraben hätten.
Was sonst noch wichtig war?
Mit gestohlenen Pässen als Flüchtlinge getarnt sollen Personen aus der IS-Hochburg Al-Raqqa nach Deutschland eingereist sein. Diese Meldungen hat jetzt Bayerns Innenminister Joachim Herrmann bestätigt. Er sagte, es bestehe ein Anfangsverdacht, dass die Eingereisten Kontakt zum IS hätten. Der Grund, ihre Pässe hätten ähnliche Seriennummern wie die syrischen Pässe, die sich der IS beschafft habe. Und Pässe aus dieser Serie habe man auch bei zwei Pariser Attentätern gefunden. Johannes Dimroth, Sprecher im Bundesinnenministerium, sagt aber, dass sich die Sicherheitslage dadurch nicht wirklich verändert hat.
Deutschland ist im Fadenkreuz des internationalen Terrorismus. Daran hat sich in den letzten Tagen auch nichts geändert. Auch in der Bewertung der Sicherheitsbehörden zu dieser Frage hat sich daran nichts geändert. Dass ganz grundsätzlich nicht auszuschließen ist, dass auch Personen aus dem Bereich des internationalen Terrorismus, aber auch aus anderen Phänomenbereichen auch gegebenenfalls versuchen, mit gefälschten Dokumenten oder auch ansonsten habhaft gewordenen Reisedokumenten illegal einzureisen. Diese Erkenntnis ist nicht neu.
Das Bundesinnenministerium hat gestern schon beschlossen, für syrische Flüchtlinge wieder sogenannte Einzelfallprüfungen einzuführen. Ein Bild von einem Konzentrationslager und daneben der Spruch, jedem das Seine. Das ist auf dem Rücken eines NPD-Politikers aus Brandenburg tätowiert. Jetzt hat der Mann dafür 6 Monate Haft auf Bewährung bekommen. Das Amtsgericht Oranienburg hat ihn wegen Volksverhetzung verurteilt. Außerdem hat er nach Ansicht der Richterin den öffentlichen Frieden gestört, weil er das Tattoo in einem Schwimmbad öffentlich gezeigt hat. Ein anderer Badegast hatte das Tattoo fotografiert und ins Netz gestellt. Mehr als 2,5 Milliarden Zahlungen pro Jahr laufen in Deutschland über EC-Karten. Allerdings gibt es dabei offenbar eine Sicherheitslücke, über die NDR, WDR und Süddeutsche Zeitung berichten. Hacker um den IT-Sicherheitsexperten Carsten Nohl haben es demnach geschafft, mit wenigen Informationen EC-Terminals zu hacken.
Wir waren sehr überrascht, dass wir Schwachstellen dieser Größenordnung in Systemen finden, denen wir jeden Tag vertrauen.
Schwachstellen dieser Größenordnung, sagt Nohl, und das bedeutet, es sollen fast alle Bezahlterminals in Deutschland betroffen sein. Betrüger können sich dabei selbst Geld vom Konto eines Händlers überweisen und Gutschriften ausstellen, erklärt Carsten Nohl.
Das Perfide an den jetzt bekannt gewordenen Betrugsmöglichkeiten ist, dass sie komplett aus der Ferne erfolgen können. Ein Angreifer könnte im Ausland Tausenden, sogar Hunderttausenden deutschen Händlern auf einmal Schaden zufügen und dies komplett anonymisiert übers Internet.
Banken sagen dagegen, die Automaten seien sicher und Manipulationen seien nur theoretisch möglich.
Was noch wichtig wird.
Das französische Kabinett bringt morgen eine Verfassungsänderung auf den Weg. Mit ihr soll der Ausnahmezustand verankert werden. Nach den Anschlägen in Paris hatte die französische Regierung den Ausnahmezustand verhängt. Dadurch können Wohnungen auch ohne richterlichen Beschluss durchsucht werden. Außerdem kann ein Demonstrationsverbot verhängt werden. Die Tour de France 2017 startet zum 4. Mal in ihrer Geschichte in Deutschland, und zwar in Düsseldorf. Der Rat der Landeshauptstadt von Nordrhein-Westfalen hatte sich nur knapp dafür entschieden, sich zu bewerben, wegen der hohen Kosten. Der einzige Gegenkandidat war London und der war aus finanziellen Gründen abgesprungen.
Und sonst in der Welt?
In Afrika können etwa 1 Million Kinder nicht zur Schule gehen, wegen der Terrorgruppe Boko Haram. Die UNO sagt, dass mehr als 2000 Schulen geschlossen sind. Vor allem im Norden Nigerias, aber auch in Kamerun, im Tschad und in Niger. Hunderte Schulen sind durch Boko Haram geplündert und zerstört worden. Andere sind geschlossen aus Angst vor Anschlägen. Die Terroristen haben schon öfter gezielt Schüler und Lehrer angegriffen. Sie behaupten, Schulbildung sei westliche Propaganda. Der Name Boko Haram heißt wörtlich übersetzt, westliche Bildung ist Sünde. Die UNO sieht eine große Gefahr darin, dass so viele Kinder nicht zur Schule gehen. Ohne Bildung ist demnach das Risiko deutlich höher, arm zu bleiben und sich selbst bewaffneten Gruppen anzuschließen. In Indien sollen minderjährige Straftäter in Zukunft härter bestraft werden können. Das Oberhaus im Parlament hat ein Gesetz beschlossen, wonach in Zukunft harte Strafen schon ab 16 verhängt werden können, nicht erst ab 18 wie im Moment. Anlass sind mehrere brutale Massenvergewaltigungen an Frauen. Mehrere Täter waren noch nicht volljährig und wurden nach Ansicht vieler nicht hart genug bestraft. Minderjährige können bisher zu maximal 3 Jahren Haft verurteilt werden. In Zukunft könnten es mehr als 7 Jahre sein, wenn die Taten als besonders schwer angesehen werden. Dazu gehören Mord, Vergewaltigung, Entführung und Säureattacken. In der südspanischen Küstenstadt Roquetas del Mar ist schon heute Weihnachten. 1.600 der 90.000 Einwohner haben bei der staatlichen Weihnachtslotterie jeweils bis zu 4 Millionen Euro gewonnen. Viele von ihnen hatten sich ein 4 Millionen Euro Los geteilt und bekommen pro Person 400.000 Euro. Bei der spanischen Weihnachtslotterie gibt es jedes Jahr insgesamt 2,2 Milliarden Euro zu gewinnen. Die älteste Lotterie der Welt ist für viele Spanier ein wichtiges Ereignis. Mittlerweile auch deswegen, weil es vielen Spaniern wirtschaftlich schlecht geht und sie sich von der Lotterie sehr viel erhoffen. Die Provinz, in der das Gewinnerstädtchen Roquetas del Mar liegt, hat eine der höchsten Arbeitslosenquoten im ganzen Land.
Wissensnachrichten.
Für die Weltraum-Nerds der Firma SpaceX gab es in der Nacht einen Grund zum Feiern. Zum ersten Mal haben sie eine Trägerrakete wieder heil auf die Erde zurückgebracht. Peter Neuhaus aus den Wissensnachrichten, gute Stimmung nehme ich an bei SpaceX.
Absolut. Firmenchef Elon Musk, Milliardär und unter anderem Mitbegründer von PayPal, spricht von einem historischen Moment und das, was da in Florida passiert ist, das gab es so bisher auch tatsächlich noch nie, dass eine Rakete nach einem kommerziellen Flug wieder heile angekommen ist. Vorher hatte sie im All Satelliten abgesetzt und bisher war es so, dass eine Trägerrakete danach verglüht oder zum Teil als Schrott im Meer endet. Man kann also sagen, bisher war das ein sehr teures Einwegsystem. SpaceX will aber hin zu einem Mehrwegsystem. Deshalb sollte die erste Stufe der Falcon 9 Rakete auch wieder zurückkommen.
Das ist der untere Teil der Rakete.
Genau, eine Rakete besteht ja in der Regel aus mehreren Teilen oder Stufen, sagt man auch. Und der unterste Teil, der spaltet sich irgendwann ab, wenn er nicht mehr als Antrieb gebraucht wird. Und in diesem Fall ist dieses Raketenstück nach Florida zurückgekehrt und konnte sozusagen rückwärts einparken.
Warum ist das SpaceX so wichtig?
Die Firma hatte ziemlich Druck, mehrere Versuche, Raketen heile zurückzubringen. Die hatten nämlich nicht geklappt. Und vor einem halben Jahr ist sogar eine Rakete kurz nach dem Start explodiert. Jetzt also der Erfolg. Sehr wichtig. Schließlich will SpaceX-Chef Musk eine Art Pendelservice für Weltraumtouristen aufbauen und irgendwann sogar Menschen zum Mars fliegen.
Beim Weltraumtourismus gibt es aber auch Konkurrenz.
Ja, das Unternehmen Blue Origin von Amazon-Gründer Jeff Bezos zum Beispiel. Dessen Firma hatte es neulich schon geschafft, eine Rakete wieder heile auf die Erde zurückzubringen. Aber das war alles eine Nummer kleiner, ein reiner Testflug und die Rakete von Blue Origin war auch nicht so hoch unterwegs, sondern nur an der Grenze zum Weltraum.
Komplett anderes Thema jetzt. Immer mehr Menschen in den Industrieländern sind an der Grenze zur Fettleibigkeit und deshalb immer mal wieder in der Diskussion eine Fettsteuer oder auch eine Zuckersteuer, also zusätzliche Abgaben, die die Leute von Chips oder Schokolade fernhalten sollen, ist ziemlich umstritten. In Dänemark wurde so eine Steuer zum Beispiel schnell wieder abgeschafft. Forscher aus den USA sind jetzt aber optimistisch, dass sowas tatsächlich funktionieren könnte.
Ja, sie sagen im Prinzip, dass schon sehr kleine Aufschläge einen Effekt haben können. Sie haben sich über 6 Jahre das Einkaufsverhalten in 1700 amerikanischen Supermärkten angeschaut. Dabei ging es vor allem um Milch und die Frage, welche Sorte wird gekauft. In manchen Supermärkten waren die Preise gleich, da ging die Tendenz eher zur Vollmilch. Sobald die fettreduzierte Milch billiger war, wurde sie häufiger gekauft. Auch wenn der Preisunterschied klein war, zum Beispiel so 5%, war das ziemlich deutlich.
Das heißt also, es muss eine Abgabe auf fette Lebensmittel nicht unbedingt total hoch sein.
Genau, das klappt gerade bei Kunden, die wenig Geld haben, gut. Und das ist meistens auch die Hauptrisikogruppe für Fettleibigkeit, Menschen mit geringem Einkommen. Also hat man den Effekt gleich bei der richtigen Bevölkerungsgruppe. Eine Art Fettsteuer-Light könnte also das richtige Rezept sein. Also, dass man in einzelnen Produktgruppen Anreize gibt, doch das zu kaufen, was weniger dick macht, also fettreduzierte Milch. Oder nehmen wir das Beispiel Chips. Da könnten dann gebackene Chips etwas günstiger sein als frittierte.
Und jetzt zum Schluss von der Uni Wien kommt ein Aufruf zu mehr Zärtlichkeit.
Ja, genauer von der Abteilung für Tiermedizin. Milchbauern sollten demnach darüber nachdenken, ob sie ihre Kälber nicht jeden Tag ein bisschen streicheln. Das hat nämlich offenbar zur Folge, dass die Tiere schneller zunehmen. In einer Studie war es so, dass die Hälfte der Tiere in den ersten beiden Lebenswochen täglich 3 Minuten lang am Hals gekrault wurde. Diese Kälber nahmen im Vergleich zu den Tieren, die nicht gestreichelt wurden, 3% mehr an Gewicht zu. Und aus früheren Studien weiß man, dass Kälber, die schneller zunehmen, später mehr Milch geben.
Dankeschön. Peter Neuhaus mit den Wissensnachrichten.
Wetter.
Am Abend gibt es in der Nordhälfte dichte Wolken. Ganz im Osten und im Nordosten kann es auch regnen. Ansonsten bleibt es allerdings trocken. In der Nacht bleibt es meistens trocken bei Tiefstwerten zwischen 12 und 7 Grad im Norden und 6 bis 1 Grad im Süden. Morgen zeigt sich dann öfter die Sonne, vor allem wieder im Süden. Im Laufe des Tages kommen von Nordwesten her aber Wolken auf. Dort und im Norden kann es morgen ab und zu regnen. Ansonsten bleibt es trocken und bei Höchstwerten zwischen 10 und 17 Grad bleibt es auch weiterhin relativ mild in Deutschland.
E-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr. und als Podcast auf deradiowissen.de.